Okay. Der Grund, als Einleitung kurz, der Grund, warum der Heilige Geist am Pfingsten kam, war ja nicht, damit der Rest der Welt sich seitdem über das Zungenreden streiten kann, sondern in Apostelgeschichte 2, manchmal übersehen wir das ja, in Apostelgeschichte 2 steht, der Grund, warum, dann erklärt Petrus sehr deutlich, der Grund, warum der Heilige Geist ausgegossen wurde, ist, damit die ganze Welt erkennt, dass Jesus jetzt der König ist und dass Jesus regiert und zur Rechten des Vaters sitzt. Zur Rechten des Vaters ist die Autoritätsperson schlecht, Autoritätsposition schlechthin. Ja. Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeuge. Ihr aber werdet Kraft empfangen, Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist der Hauptgrund. So, Gott möchte hier auf Erden einen Beweis dafür haben, dass er tatsächlich regiert. Dass er tatsächlich der König ist. Ja. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. So, das ist der Beweis dafür. Ja. Gott möchte einen sichtbaren Beweis dafür haben, dass er regiert, dass er der König ist, dass er die Kontrolle ist und dass er keine Depression hat. Und es reicht Gott nicht, wenn er vor 2000 Jahren einmal kurz einen Beweis dafür hatte. Oder wenn er von Zeit zu Zeit in diversen Erweckungen einen Beweis dafür hatte. Ja. Gott möchte einen Leib haben hier auf der Erde, der ein ständiger Beweis dafür ist, dass er zu Rechten des Vaters sitzt und dass er regiert und dass er keine Depression hat. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn, zum Chef, als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ist der Grund. Das ist der Hauptgrund, warum der Heilige Geist gekommen ist. Dass es hier auf der Erde einen Leib gibt, der ein sichtbarer Beweis dafür ist, dass Jesus lebendig ist. So, und wir hätten natürlich gerne, dass Jesus runterkommt und sich selber zeigt und so. Aber Gott möchte gerne, dass Jesus selber irgendwie den Beweis macht. Aber Gott sagt, dass wir der Beweis dafür sein sollen. So, und wenn man halbwegs ehrlich ist, dann ist das ja nicht so. Ja. Anstatt siehe, ich verkündige euch große Freude, haben wir stattdessen im Großteil der Christenheit, siehe, ich verkündige euch große Probleme, sobald ihr euch bekehrt habt, denn dann werdet ihr ein schlechtes Gewissen haben, von Sünden nicht frei werden und viele Dinge gerne tun wollen, die ihr dann nicht tun dürft und so weiter. Das ist ja leider so bei vielen der Fall. Ja, bei dir nicht. Aber ich kann mich gut erinnern an die Zeit, wo es bei mir so war. Ja. Aber Gott hat nicht gesagt, siehe, ich verkündige euch große Probleme, sondern ich verkündige euch eine große Freude. Freude ist nur ein kleiner Teil des Beweises davon, ja, dass Gott tatsächlich regiert. Und darüber möchte ich heute sprechen. Einmal individuell und einmal gemeinschaftlich als Leib. Wie sehen wir das? Wie sehen wir Gott? Sehen wir Gott wirklich als König, der regiert, der die Kontrolle hat? Oder haben wir unsere Augen irgendwo anders hin? In Psalm 121, glaube ich, da heißt es in Vers 1, Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher mir meine Hilfe kommt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, Doppelpunkt, woher kommt mir Hilfe? Dann in Vers 2 kommt die Antwort, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass dich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Übel, er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das klingt nicht so, als ob das ein Gläubiger geschrieben hat, der Probleme hat und in Depressionen steckt. Klingt nicht so. Und Das ist ein Wallfahrtslied. Das haben die Leute gesungen, als sie sich auf die Reise gemacht haben nach Jerusalem zum Tempel. Und das ging bergauf. Sie mussten auf einen Berg raufgehen, während sie dahin gingen. Und der Berg kann vieles bedeuten. Ja, ein Berg hat sehr viele Bedeutungen. Einmal steht der Tempel auf einem Berg. Der war nicht so besonders hoch, aber es war ein Berg in Jerusalem. Der allerletzte Tempel in Hesekiel, von dem Hesekiel schreibt, wird auf einem Berg stehen. Und nicht auf einem Berg, sondern auf einem sehr hohen Berg. Das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, wird auf einem sehr hohen Berg sein. Das ist einmal eine Bedeutung oder ein Hinweis, in welchem Kontext dieser Begriff Berg benutzt wird. Wir haben aber auch viele andere Verse, wo Berge in dem Sinne benutzt werden, dass sie für Probleme stehen. Ja? Jesus sagt, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu dem Berg sprechen und sagen, hebe dich weg. Hebe dich weg und verschwinde. Ja? Und wir finden viele Stellen in der Bibel, wo die Berge weichen müssen, wo die Berge eben gemacht werden oder wo die Berge bildlich für feindliche Mächte, Regierungen oder Menschen stehen, mächtige Menschen stehen, die sich Gott in den Weg stellen. So, das ist ein ganz kurzer Überblick über die Art und Weise, wie dieses Wort Berg benutzt wird. Es wird sowohl in einem guten als auch in einem negativen Sinn benutzt. Und der Typ, der das geschrieben hat hier, der sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ja. Und stellt euch vor, ihr seid am Fuße und der Aufstieg eines Berges ist anstrengend. Und stellt euch vor, ihr steht am Fuße eines Berges und ihr müsst über diesen Berg, was immer dieser Berg jetzt auch für euch darstellt. Und ihr hebt eure Augen auf zu dem Berg. Und was seht ihr? Was sehen wir dann? Ja. Was sehen wir wirklich mit den Augen unseres Lebens? Wisst ihr, dass die Bibel sagt, dass unser Herz Augen hat. Die Augen des Herzens. Paulus spricht im Epheserbrief davon zum Beispiel. Ja? Und wie funktionieren diese Augen des Herzens? Jeder von euch hat eine ganz bestimmte Art und Weise zu denken und macht sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise Vorstellungen, wenn er durch den Alltag und durch das Leben geht. Jeder von euch, wenn ihr zum Beispiel an eure nächsten Pflichten oder Ziele denkt, sei es vielleicht euer Schulabschluss, euer Berufsabschluss oder eure Vorgaben in eurem Job, die ihr erledigen müsst oder irgendwelche Probleme, die auf einmal aufgetaucht sind. Wenn wir das zum Beispiel, diese Sachen als Berge nehmen, wie schauen wir da drauf? Ja? Wie schauen wir auf diese Dinge? Oh, ob ich das schaffe? Oh, ich muss so viel lernen. Für die Schule oder für die Prüfung, ob ich das schaffen werde. Das ist eine Person, die hebt ihre Augen nicht hoch, sondern die senkt ihre Augen runter. Die läuft durch das Leben und die Augen des Herzens sind die ganze Zeit so. Ach, ich verkündige euch große Probleme. Und es gibt andere Personen, die sagen, okay, das ist nicht einfach. Diese Aufgabe. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, aber ich will es versuchen. Das ist eine Person, die ihre Augen hochhebt und die das Ziel vor Augen hat und das Ziel anguckt und die nicht sagt, ach, das ist viel zu anstrengend, ich versuche es erst gar nicht. Das sind zwei Arten und Weisen. Ja? Die Art und Weise, wie wir über unsere Ziele, über unsere Dinge, die wir gerne erreichen wollen oder über die Dinge, die wir durch müssen, die Art und Weise, wie wir darüber denken, und mit welchen Vorstellungen wir das verbinden, ja, ist es für uns ein spannendes Abenteuer oder ist es für uns eine einzige Quälerei, die wir hoffentlich irgendwann mal schnell hinter uns haben. Das sind zwei verschiedene Sichtweisen, die wir haben. Jetzt, das sind zwei Extreme. Und wir können so auf alle Bereiche unseres Lebens, können wir mit den Augen des Herzens so darauf schauen. Wir gehen durchs Leben und alle unsere Einstellungen und Haltungen, die wir in unserem Herzen haben, ja, die wenn wir an unsere Ziele oder an diese Berge denken, die uns bevorstehen, die offenbaren uns, mit welchen Augen schauen wir wirklich. Heben wir unsere Augen auf und erwarten, dass die Hilfe vom Herrn kommt? Oder senken wir unsere Augen zum Boden und sehen nur, was wir alles nicht können? Ja? Wenn wir unsere Augen aufheben und die Hilfe vom Herrn erwarten, die übernatürliche Hilfe vom Herrn, dann haben wir wirklich eine Hoffnung. Aber wenn wir natürlich nur schauen, was wir selber alles können, dann klopft die Niedergeschlagenheit und Entmutigung schon an unsere Herzenstür. Und die Depression kriecht auch schon in der Nähe der Herzenstür und sie wollen alle gerne rein bei uns. So, wir alle gehen mit bestimmten Augen durch das Leben. Wir alle haben Augen des Herzens und mit denen schauen wir auf das Leben. Und diese Augen des Herzens, oder wie wir auf das Leben schauen, das legt fest, ob das ganze Leben, was wir hier leben, ob das eher ein spannendes Abenteuer ist oder eine einzige Quälerei. Wir gehen mal zu Sprüche 4. Vers 25. Da heißt es, lass deine Augen geradeaus schauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Ja? Schau dir den Berg an, der vor dir liegt. Schau dir dein Ziel an. Hör auf, das immer wieder zu verdrängen. Die Sachen, die du tun musst, hör auf, die zu verdrängen. Schau sie dir genau an. Richte deinen Blick darauf aus. Lass deine Augen geradeaus schauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade. Und alle deine Wege seien bestimmt. Das bedeutet, du richtest deinen Blick aus auf das Ziel. Ja. Du gehst einen geraden Weg darauf zu, du weichst dem nicht aus, du versuchst das nicht irgendwie aufzuschieben. Und alle deine Wege seien bestimmt. Du gehst nicht zaghaft oder zögernd, ach, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Ist das der Wille Gottes? Ist das nicht der Wille Gottes? Wenn es etwas ist, was du machen musst, von dem du weißt, das ist jetzt meine Pflicht, ja, dann richtest du deinen Blick darauf, du setzt dein Herz, ich werde das jetzt tun. Und wenn das nicht der Wille Gottes ist, wird Gott schon Wege finden, dir das zu zeigen. Aber hier steht, alle deine Wege seien bestimmt. Und Jakobus sagt, jemand, der zweifelt, das ist das Gegenteil von einem bestimmten Weg, einem festgesetzten Weg, mit Entschlossenheit einen Weg zu gehen, das ist das Gegenteil davon. Wenn du so unentschlossen, zaghaft, zögernd, zweifelnd bist, dann wirst du nichts kriegen. Ja? Dann bist du vom Wind hin und her geworfen. Alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Rechten ab, noch zur Linken. Halte deinen Fuß von Bösem fern. Interessant, zwei Verse vorher steht dieser Vers, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. So, worauf du die Augen deines Herzens richtest, das wird bestimmen dann, wie viel Leben von deinem Herzen ausgeht oder auch nicht. Und wir haben im Psalm 121, da sagt der Schreiber, wenn du das machst, was wir gerade in Sprüche gelesen haben, wenn du deine Augen auf das Ziel ausrichtest, dann wird dein Fuß nicht wanken. Gott wird deinen Fuß nicht wanken lassen, er wird dich behüten, er schläft nicht, er ist der Hüter Israels, er passt auf dich auf. Ja. Er behütet dich vor allem Übel und er behütet deine Seele, deinen unsichtbaren Menschen. Okay. David hat im Psalm 18,33 und im 2. Samuel 22,34 hat er einen Psalm, der kommt dreimal in der Bibel vor, dieser Psalm Davids, oder der wird dreimal in der Bibel zitiert. Im Psalm 18,33 und im 2. Samuel ist der ganz ausführlich, er wird in Habakkuk wird er auch nochmal zitiert, aber das kommt von David. Und da sagt er, Vers 2, ich lese ab Vers 32. Denn wer ist ein Gott außer dem Herrn und wer ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf hohe Plätze. Aha. So, hier sagt David, und David sagt das zweimal, also das scheint für ihn ziemlich wichtig zu sein. Gott ist es, der meine Füße oder der meine Wege bahnt, der meine Schritte leitet. Und Gott bringt mich dazu, auf diese hohen Plätze zu kommen, auf diese Berge. Ich hebe meine Haut auf zu den Bergen. Ich weiß, ich muss da drüber oder ich muss auf den Berg drauf kommen. Ja? Und dann, Gott ist es, der mich da hochbringt. Der mich diesen Berg, was immer dieser Berg auch bedeutet, Gott wird mich da hochbringen. Ja, das sagt David. So, was bedeutet das hier? Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich. Und er stellt mich auf meine hohen Plätze. Was bedeutet das? In Habakuk 3, Vers 19 finden wir diesen komischen Vers wieder. Und da steht, da heißt es, Gott der Herr ist meine Kraft. Er macht meine Füße dem der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhe. Vorher sagt er noch, ich will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Das ist wieder, das klingt nicht wie eine Person, die Probleme oder Depressionen hat. Ja. Und David, interessanterweise, stand David mehrmals in seinem Leben vor unmöglichen Situationen. Er musste seine Schafe vor einem Löwen und vor einem Bären verteidigen. Das ist eigentlich ziemlich unmöglich und alle Leute würden weglaufen, aber David nicht. Irgendetwas hat David dazu gebracht, so verrückt zu sein und den Löwen zu attackieren. Und David erzählt das König Saul, wie er den Löwen umgebracht hat. Und das Lamm noch da irgendwie dem Löwen entrissen hat. Und dann erzählt David, als ob das nicht schon genug komische Geschichten sind, erzählt, dass er das mit einem Bären auch noch gemacht hat. Okay, David war noch nicht so alt. Und David hat bestimmt auch nicht geglaubt, dass er stärker ist als ein Löwe oder ein Bär. Ja. So, was war David so verrückt, dass er einen Bären attackiert? Oder hat David, was war Davids, mit welchen Augen hat er darauf geguckt? Da kommt ein Löwe auf die Herde zu. Das ist ein Problem, das ist ein Berg. Mit welchen Augen schaut David auf diesen Berg? Oh, das kann ich nicht. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Der Löwe, der könnte mich ja auffressen. Nee, war bei David nicht so. Er ist auf das Ding zugerannt. Okay, das ist verrückt. Das ist unmöglich und verrückt. Gott hat ihm geholfen. Dann, nach dem Löwen und Bären, kommt Goliath. Das ist noch verrückter. Ja, weil Goliath war noch bewaffnet. Der Löwe und Bär war nicht bewaffnet. Und Goliath war noch stärker. Gemäß den größten Angaben in der Bibel muss Goliath noch viel stärker gewesen sein als ein Löwe oder ein Bär. So, was macht David? Wir haben die Predigt auch schon genug Predigten über diese Stelle gehört, deswegen zitiere ich das jetzt nur sinngemäß. Sie können es nachlesen, wenn ihr mir nicht glaubt. David rannte ihm entgegen mit der Schleuder in der Hand. Wisst ihr, dass man mit so einer blöden Schleuder überhaupt nicht zielen kann? Das sind ja nicht diese Gummidinger, sondern das sind diese Teile, wo man ein Band fest hat und das andere Band dann im richtigen Moment loslassen muss. So, es ist schon schwer genug, damit zu zielen, wenn man steht, aber da steht, dass David rannte und während er rennt, schießt er auf den. Das ist ziemlich unmöglich, jemanden im Laufen mit so einem Ding dann noch genau hier irgendwo an der einzigen freien Stelle in seinem Gesicht zu treffen, wo jetzt keine Panzerung ist. So, war David wirklich verrückt, dass David sich ständig in diese unmöglichen Situationen, er hat sich nicht nur diesen unmöglichen Situationen gestellt, sondern seine Wege waren bestimmt. Ja, das ist, was die Bibel meint. Da war eine absolut unmögliche Situation und sein Weg, der war ganz klar, ich renne auf den Typen zu. Ich verstecke mich nicht hinter dem Baum und versuche so aus der Deckung zu zielen und ihn irgendwie zu treffen. Nein, sein Weg war bestimmt. Und er lief nicht so wie ein Hase auf den Goliath zu. Ja, wir haben gelesen, dein Fuß weiche nicht zur rechten oder zur linken ab. direkt auf ihn zu, sagt die Bibel, lief er. Und hat, während er auf ihn zulief, wie ein Verrückter, hat Gott dafür gesorgt, dass der Stein ihn dann trifft, wo er treffen soll. Und das ist verrückt, ja. Aber wir sehen, Davids Leben ist eine genaue Beschreibung dieser Verse, die wir bis jetzt gelesen haben. Er schaut Goliath direkt an, er schaut den Löwen an, den Bären an, er rennt direkt auf die Bären zu, keine klugen Taktiken oder so, voll drauf, ja, alles oder nichts, entweder Gott greift ein oder ich sterbe. Okay, das scheint jemand zu sein, der wirklich damit gerechnet hat, dass Gott ihn bewahrt, dass Gott seinen Fuß auf die richtige Stelle setzt. Hätte er stolpern können, wenn er auf Goliath dazuläuft. Das ist jemand, dessen Wege bestimmt waren. Ja. Das ist jemand, dessen Augen gerade ausgeschaut haben, die Augen direkt auf den Berg gerichtet haben. Sein Weg war bestimmt, er ist weder zur rechten noch zur linken abgewichen. Das ist verrückt, ja. Dann gab es noch einige weitere verrückte Geschichten in Davids Leben. Und das Interessante ist, die Leute, die mit David sehr eng befreundet waren, sind auch alle verrückt geworden. Im positiven Sinne sogar. Ja. Als David sich in der Höhle Adullam vor Sauls Verfolgung versteckte, steht in der Bibel geschrieben, dass alle, die verbitterten und in Schulden waren, zu ihm kamen. Und das war nicht die Creme de la Creme, die sich da um ihn versammelt hat. Aber später lesen wir in Chronik. Später lesen wir diese Aufzählung von den Helden. Und das sind genau diese kaputten Leute, die damals zu ihm kamen, von denen wird später gesagt, das sind die Leute, die mit David am längsten zusammen waren, von denen wird später gesagt, dass sie andauernd irgendwelche verrückten Sachen gemacht haben. Einer bringt einen Riesen um, hat er sich wahrscheinlich bei David abgeschaut. Der andere, der nimmt es mit einer ganzen Division von Philistern alleine auf dem Feld und kämpft so lange, bis ihm das Schwert an der Haut festklebt. Und ständig solche verrückten Sachen. Einer bringt da irgendeinen Löwen oder sonst was mit den eigenen Händen um. Wo hat er das gelernt? Vielleicht bei David? So. Ja, David hat auf einmal, anscheinend scheint das ansteckend gewesen zu sein. Davids Verrücktheit oder Davids hat sich irgendwie auf die Leute ausgebreitet, die da mit ihm zusammen, nicht auf alle, aber auf eine ganze Menge doch schon. Ja. Okay. So. Und was war Davids Geheimnis? Ja. Ich glaube, dass sein Geheimnis dieser Vers war. Er macht meine Füße einer Gazelle oder einem Hirsch gleich und stellt mich auf meine Höhen oder bringt mich auf meine hohen Plätze. So, auf einem hohen Platz zu stehen, das bedeutet davon, dass man über den Dingen steht und dass man über den Problemen steht, dass man nicht von den Problemen erdrückt wird. Man hat den Überblick über alles, man sieht, was wirklich passiert. Ja? Und das ist das genaue Gegenteil von, zum Beispiel von einer Person, die deprimiert ist, die Depressionen hat oder die voller Enttäuschung ist oder die niedergeschlagen ist. Jemand, der niedergeschlagen ist und enttäuscht ist, der wird von den Problemen erdrückt. Aber wie kann ich das jetzt, wie soll ich das schaffen? Hoffentlich schaffe ich das. Hoffentlich kriege ich das noch gebacken. Hoffentlich kriege ich diese Aufgabe irgendwie noch erledigt in der Woche. Und das ist jemand, der so lebt und der von solchen Gedanken, mit solchen Gedanken viel zu tun hat. Der lebt nicht auf den Höhen, sondern so eine Person lebt im Tal der Erniedrigung oder in irgendeinem Jammertal. Ja, aber nicht, er steht nicht auf dem Berg. Er steht nicht über dem Berg. Und David sagt hier, Gott ist jemand, der mich zu einer Gazelle macht, zu einem Hirsch, so dass ich auf dieser ganzen hohen Berge hinaufklettern kann. Gott ist jemand, Gott macht mich nicht, der macht meine Füße den Füßen einer Gazelle oder einem Hirschen gleich. Und damit sind diese Bergziegen da gemeint, die da diese steilen Klippen hochspringen können. Wo kein Mensch, ich habe es einmal gesehen, live, als wir in der Schweiz wandern waren, ne? Im Leben hat sich kein Mensch da getraut, da lang zu latschen, wo diese Ziegen da, oder Gazellen, oder Böcke, oder was auch immer das waren, wo die da rumhüpfen. Und eigentlich finde ich ja, dass meine Füße viel cooler sind als so ein Gazellenfuß, Ich habe einen viel größeren Fuß. Ich habe viel mehr Grip mit Schuhgröße 44, 45 als die Gazellen, die so kleine Füßchen haben oder so kleine Hufen haben. Ja? Aber anscheinend sind die da. Die Wahrheit ist, die sind viel sicherer auf diesem Gelände. Oh, mir kommt gerade eine Idee. Ich muss das mal kurz prüfen. Als in 2. Samuel, Vers 22, da hat David die allerletzten Philister erledigt. Im Kapitel 21 hat er die Philister erledigt. Vorher gab es im Vers 20 gab es einen Aufruhr gegen David. Im Vers 19 und 18, da gab es den Aufstand von Absalom. Vers 17 fängt das schon an. Ja. Nee, noch vorher, Vers 15. David muss fliehen vor Absalom. Absalom rebelliert. Und davor passiert das Ganze mit Abrams Söhnen, dass sie sich da vergehen. In 2. Samuel 12 finden wir die Buße von das Ende der Geschichte von Davids Ehebruch. So, in all den Kapiteln vorher geht David durch Dinge in seinem Leben, macht David Erfahrungen in seinem Leben, die eigentlich negativ sind und Probleme sind. Ja? In all den Kapiteln vorher. Und dann kommt in 22 ein Danklied von David. Auf einmal ist es soweit, er hat die letzten Philister platt gemacht. Ja. Gegen Ende seines Lebens. Und interessanterweise bei diesem letzten Krieg mit den Philistern, Vers 21, 15, es erhob sich aber wieder ein Krieg der Philister gegen Israel. Und David zog hinab und seine Knechte mit ihm und sie kämpften gegen die Philister. David aber wurde müde. David war schon am Ende seines Lebens. Er war schon ein alter Mann. Ishbi-Benob aber, einer der Söhne des Rapha, und jeder, der weiß, was die Söhne des Raphas waren, das waren nämlich ein paar Freunde von Goliath, die waren genauso groß wie er und hatten auch 6 Hände und 6 Zehen und so weiter. Ja. Wir hatten auch eine etwas seltsame DNA und etwas seltsames Blut. Einer der Söhne des Rapha, der eine Lanze im Gewicht von 300 Schekel Erz hatte und mit einem neuen Schwert und Gürtel war, der sagte, er wolle David erschlagen. Und Abishai, der Sohn der Zeruja, half David, das ist einer der Helden, und schlug den Philister tot. Damals schworen die Männer Davids ihm und sprachen, du sollst nicht mehr mit uns zum Krieg ausziehen, damit du die Leuchte Israels nicht auslöscht. Und danach kam es nochmal zum Krieg mit den Philistern bei Gob. Da schlug Sibichai, der Hushathiter, den Soph, der auch einer von den Söhnen Raphas war. Irgendwo kommen die Philister ständig mit irgendwelchen Riesen an. Mit irgendwelchen Supermännern. Und es erhob sich noch ein Kampf mit den Philistern bei Gob. Da erschlug Elkanan, der Sohn des Jahwe Orgim, ein Betlehemiter, den Goliath, den Gathiter. Und dieser hatte einen Speer, dessen Schaft wie ein Weberbaum war. Schon wieder kommen sie, holen sie aus irgendeinem, keine Ahnung, wo sie diese Leute gezeugt haben. Ich habe so ein paar Vermutungen, die ich bestimmt nicht sagen werde, weil es nur Spekulation ist. Ich bin nur auf ein paar Bibelverse gestützt. Ich beherrsche mich auch. Irgendwo finden diese Philister ständig irgendwelche Riesen, die sie gegen die Israeliten daran schicken können. Und sogar am Ende seines Lebens, ja. Und es kam zum Kampf bei Gath. Dort war ein Mann von großer Länge, das ist 20, der hatte je 6 Finger an seinen Händen und 6 Zehen an seinen Füßen, 24 an der Zahl, haben die meisten von diesen Typen übrigens in der Bibel. Der stammte auch von Rapha ab. Als er nun Israel verhöhnte, erschlug ihn Jonathan, der Sohn Simeis, der Bruder des Bruders David. Diese 4 waren dem Rapha in Gath geboren und sie fielen durch die Hand Davids und durch die Hand seiner Knechte. So am Ende seines Lebens musste David und seine Leute mussten sie wieder ein paar Riesen töten. Ja? Anscheinend war das so ein Kennzeichen. Also David war nicht jemand, dessen Leben die ganze Zeit easy going war, das ganze Zeit einfach nur toll war, keine Probleme war. Ja? So, aber was sagt David jetzt am Ende seines Lebens? Vers 22. Und David redete zu dem Herrn. Und übrigens, wenn jemand am Ende seines Lebens ist, dann redet er nicht einfach irgendwas. Ja? Spätestens dann fängt die Person an, wirklich nur noch Sachen sagen, die wichtig sind. Und David redete zu dem Herrn die Worte dieses Liedes an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Er sprach, der Herr ist mein Fels. Das bedeutet, mein Fels bedeutet, das ist etwas, wo ich mich sicher draufstellen kann, wo ich sicher stehen muss, wo ich nicht fürchte, dass der Boden unter meinen Füßen irgendwie nachgibt. Meine Burg und mein Retter, Gott ist mein Fels, schon wieder, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung und meine Zuflucht, mein Retter, der mich vor Gewalttat befreit. Und David sagt das hier nicht einfach so, weil er ein, zwei brenzliche Situationen gehabt hat, sondern wir haben gerade gesehen, fast sein ganzes Leben war eine brenzliche Situation nach der anderen. Eine Gefahr nach der anderen, ein Berg nach dem anderen musste David besteigen oder entgegentreten. Ja, und selbst am Ende seines Lebens kommt auf einmal noch so eine Horde Riesen da, wird auf ihn gehetzt. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet. Vers 5, denn die Wogen des Todes umfingen mich, die Ströme Belials schreckten mich, die Fesseln des Todesreichs umschlangen mich. Es ereilten mich die Fallstricke des Todes. Ja, David zählt hier vier Sachen auf. Wogen des Todes, Ströme Belials, Fesseln des Totenreichs, Fallstricke des Todes. Wer Langeweile hat, kann das studieren, was das in der Bibel bedeutet. Muss ich nicht sagen. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel, mein Schreien drang zu seinen Ohren. Da bebten und zitterten die Erde, die Grundfesten des Himmels wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Oh. David betet und Gott wird zornig. Interessant, aber nicht auf David. Ja. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund, Feuersflut sprühte daraus hervor. Er neigte den Himmel und fuhr herab. Und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er erschien auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis um sich her zu sein. Und so geht das dann weiter. Ja. Gott kommt. David beschreibt dann, wie Gott ihm zu Hilfe kommt, wie Gott ihn von allen möglichen Problemen errettet, sein ganzes Leben lang. Und dann sagt er in Vers 34, wieder oder in Vers 32 bis 34, denn wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhe. Da sagt David wieder das, am Ende seines Lebens. Und dann sagt er noch was Weiteres. Er lernt meine Hände kämpfen und meine Arme den Ehrenbogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Sanftmut, deine Herablassung oder Sanftmut macht mich groß. Das sagt David. Hier, am Ende. Du machst mir Raum zum Gehen, meine Knöchel wanken nicht. Ich jagte meinen Feind nach und vertilgte sie. Ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben habe. Bis sie aufgerieben waren, da haben wir wieder. Seine Wege waren absolut bestimmt. Er war absolut fest entschlossen, alle Feinde Gottes zu vernichten. Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf. Du hast mich gebeugt gegen die, die gegen mich aufstanden und so weiter. Ja. So am Ende seines Lebens ist David voller Dank und singt dieses oder schreibt dieses Lied und sagt hier ein paar Geheimnisse seines Lebens. Ja. Und eines der Geheimnisse war, Gott macht seine Füße wie denen der Hirsche. Gleich. Gott gibt ihm Kraft. Gott hat dafür gesorgt, dass er all diese Berge erklimmen konnte in seinem Leben. So, David hat sich nicht vom Unmöglichen abhalten lassen. Sondern hat viele unmögliche Situationen bezwungen und war am Ende sogar noch dankbar. Und wisst ihr, das ist nicht normal. Jemand, der so aufwächst wie David, der von seinen Eltern nicht ernst genommen wird, der von seinen Brüdern abgelehnt wird, von seinen Brüdern verspottet wird, ja, das lesen wir alles in der Bibel. Sein Vater hat ihn auch nicht wirklich für voll genommen, sonst hätte er ihn geholt, als der Prophet kam. Aber hat er nicht gemacht. Ja. Jemand, der dann von dem König, den er liebt, verfolgt und wird und der ihn umbringen will, der um sein Leben fürchten muss und dann sogar ins Exil gehen muss. Jemand, der so viel Ablehnung erlebt und so viele negative Sachen erlebt, dann als er dann sich bei den Philistern versteckt hat mit seiner Bande, dann passiert es ja einmal, dass alle die Frauen und Kinder geraubt werden, seine eigenen Leute, die ihn eigentlich lieben wollen, ihn daraufhin umbringen. So. Jemand, der so viel negative Erfahrungen hat, zu 90% wird so ein Mensch depressiv und voller Ablehnung sein und voll enttäuscht und verbittert enden. Aber David nicht. Und als David König ist, hört seine Probleme ja nicht auf. Haben wir gerade die paar Kapitel durchgegangen. Ja. Und ständig kommen da irgendwelche nervigen Philister mit irgendwelchen Freaks an, die ihn da umbringen wollen. So, die Probleme hören nicht auf. Aber interessanterweise hat David durch sein ganzes Leben lang seine Augen hochgehoben zu den Bergen und darauf vertraut, dass Gott ihm hilft. Und hier am Ende seines Lebens sagt er das. Gott, du hast mich, meine Füße hast du gemacht wie die Füße einer Gazelle, dass ich ständig auf diese Berge raufklettern kann. Und wisst ihr, für eine Gazelle ist es nicht anstrengend, auf einen Berg zu klettern. Das ist das Interessante. Ja. Und was bedeutet das wirklich? Das bedeutet nicht, dass David wirklich Gazellenfüße gehabt hat und wir werden auch keine Gazellenfüße kriegen. Das ist ja jedem klar, dass das nicht gemeint ist. Ja? Aber was bedeutet das? Was bedeutet das, dass wir Füße wie ein Hirsch haben? Und dass wir mit denen gehen, weil das sind die Füße, die wir brauchen, um all die Berge zu bezwingen. Und wisst ihr, wenn eine Gazelle einen Berg sieht, sie kann nicht denken, okay, aber wenn eine Gazelle denken könnte und sie sieht einen Berg, sie würde wahrscheinlich nicht denken, oh, schon wieder ein Berg. Nein, jetzt muss ich schon wieder klettern. Nein, der Berg ist die natürliche Umgebung einer Gazelle und sie fühlt sich nirgendwo wohler als in so einem Berg. So eine Ziege da in den Alpen, die fühlt sich total wohl, auf 2000 Meter Höhe da rumzuspringen. Ja? Und die, selbst wenn sie denken könnte, würde sie wahrscheinlich nicht im Entferntesten denken, ach, könnte ich nicht lieber da unten in der Wiese bei den Kühen sein. Nein. Ja, jemand, ein Bergsteiger, der das als Hobby hat, wenn der dann vor der Steilwand steht, die er klettern möchte, denkt er nicht, oh nein, schon wieder ein Berg. Nein, er freut sich darauf, er möchte das machen. Versteht ihr das? So, und ganz ehrlich, unser ganzes Leben, durch das wir hier auf der Erde gehen, ist ein Berg nach dem anderen. Wenn wir denken irgendwie, okay, wir bekehren uns jetzt und dann wird Gott uns auf Rosen betten und ne, manche Christen werden dann zu so einer Prinzessin auf der Erbse, die bei jedem Wehwehchen und bei jedem Hindernis, das sich im Weg stellt, gleich rumheulen. So. Aber wenn wir so leben, dann leben wir in einer völligen Traumwelt. Ja, wenn wir tatsächlich denken, Gott wird irgendwie alle Probleme schnell aus unserem Weg, aus dem Weg räumen. Habt ihr schon darüber nachgedacht, warum Paulus schreibt, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen? Wir gehen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hinein. Okay, wenn das jetzt, wenn der erste Reflex, den wir auf diesen Vers in der Bibel haben, so wird, oh nein, oh Schande, oh, Bedrängnisse. Ja, okay, dann sind wir keine Gazelle. Das ist nicht unser natürlicher Lebensraum. Das Problem aber, wir leben hier, auf dieser Welt. Und diese Welt ist kein, ist nicht ein Ort, wo alles schön und gut ist. Auch wenn manche das vielleicht so in dieser Traumwelt, in dieser Fantasiewelt leben. Aber diese Welt ist nicht eine Welt, wo alles schön und gut ist. In den Klageliedern, da gibt es in Kapitel 4, Vers 1, da sagt der Schreiber von den Klageliedern, ich hebe meine Augen auf und schaue unter der Sonne und überall sind Tränen von Menschen, die bedrückt werden. Und es sind viele Bedrücker und viele Menschen, die die anderen verletzen. Und keiner ist es, der ihnen zu Hilfe kommt. Und das ist die Realität über die Welt, in der wir leben. Und Gott weiß das. Gott weiß auch besser als wir, warum die Welt so geworden ist. Er hat sich die nicht so gedacht. Aber die Welt, in der wir leben, ist keine tolle Fantasiewelt, wo alles schön ist. Nein, es ist nicht. Und Gott hat uns nicht aus dieser Welt rausgenommen. Er sagt, Jesus sagt zu den Jüngern, betet zum Vater, die sind, sind nicht von der Welt, aber in der Welt. So, aber wenn wir vor jedem Schwierigkeiten, vor jedem Berg und vor jedem Problem gleich zusammenzucken, dann passt irgendwas hier innerlich nicht. Wir haben uns nicht damit abgefunden, dass wir in dieser Welt leben. Und wir sehen auch nicht die Möglichkeiten, uns in dieser Welt, die nicht toll ist, absolut wohlzufühlen, wie eine Gazelle sich wohlfühlt, Ich meine nicht wohlfühlen, ne, mit der Welt, sondern dass diese Probleme uns keine Depressionen bereiten. David war voller Freude, ja, am Ende seines Lebens. Und er war Gott dankbar. Und Gott, das ist, du hast mich zu jemandem gemacht, der in all diesen Problemen immer auf den Berg, der vor jedem Berg hochklettern konnte. Du hast meine Füße denen einer Gazelle gleich gemacht, sodass ich hochklettern konnte auf den Berg. Sodass ich alle diese Probleme bewältigen konnte. Ja. So, was war Davids Geheimnis? Oder was bedeutet das jetzt? Das ist ja ein netter poetischer Vers. Gott macht meine Füße denen einer Hirschkuh, Gazelle, wie auch immer, gleich. Ja. Aber was bedeutet das wirklich? So, sind nicht unsere physischen Füße gemeint. Ja. Und genauso wie die Bibel von den Augen des Herzens redet, redet sie auch, ja, mit dem wir auf unser Leben sehen, haben wir auch unsichtbare Füße, mit denen wir durch das Leben gehen. Aber ich überlege jetzt eine Geschichte zu erzählen. Was ist mit der Zeit? Ich weiß nicht, ob es mit der Zeit auskommt. Okay, eine ganz verrückte Geschichte, die wirklich passiert ist und die mich auf dieses ganze Thema überhaupt erst gestoßen hat. Vorher dachte ich, habe ich diese Verse, diese komischen Verse mit den Hirschkühen und den Gazellen, habe ich die alle so. Es gibt ja mehrere davon noch. Ne? Es gibt ja nicht nur die ich jetzt gelesen habe. Das gibt es ja noch öfter. Ne? Das war, glaube ich, in der Zeit vom Ersten Weltkrieg in Amerika. Da war ein Jugendlicher, der gerade sein Studium, er war schon kein junger Erwachsener, hat gerade sein Studium beendet. Und er hatte jetzt vor, selber Professor zu werden an einem College. Und das ist total die verrückte Geschichte, wirklich. Also, wenn ihr mir die nicht glaubt, okay, braucht ihr nicht. Er ist in der Stadt, in einem Restaurant, und auf einmal trifft er einen, kommt er da, er ist fast fertig mit Essen, auf einmal trifft er einen seiner ehemaligen Mitstudenten. Ja. Und er sieht ihn reinkommen und er denkt so, ach, das ist, er sagt dann so, das war einer von diesen Typen, die waren zwar ganz in Ordnung und die haben keine Probleme gehabt, aber er hat ihm nie zugetraut, dass es ihm was wird im Leben. Er hatte so abfällig über ihn gedacht und ach, ne, das war einer von diesen, und als er das so reinkam, sein ehemaliger Bekannter da reinkam, dachte er so, was interessant, was er wohl jetzt macht. Und dieser Mensch kommt, sieht ihn, setzt sich hin und ist auf einmal voller Begeisterung und begrüßt ihn und sagt, du, ich muss dir was erzählen, was mir passiert ist, du wirst es mir nicht glauben. Und er hatte Theologie studiert. Und das Letzte, was dieser Glenn, heißt er, was dieser Glenn von ihm erfahren hatte, war, dass er in irgendeiner ganz kleinen Gemeinde irgendeine Pastorenstelle gekriegt hat, die bei ihm über so 10, 20 Mitglieder, und kein Mensch hat sich dafür interessiert. Und er dachte so, naja, du hast wahrscheinlich, du Armer, hast irgendeinen ganz lächerlichen Beruf gekriegt, all die Jahre des Studierens waren wahrscheinlich umsonst. Dann kommt dieser Mann zu ihm, erzählt ihm voller Freude, dass sich sein ganzes Leben, etwas ist ihm passiert und sein ganzes Leben hat sich verändert. Und Glenn, der das zuhört, denkt so, ah ja, okay, du hast wahrscheinlich ein bisschen zu viel getrunken oder so, oder bist wahrscheinlich high. Und er ist total skeptisch und fragt ihn dann, ja, was ist denn passiert? Sagt er, ja, ich war im Zug. Und als ich im Zug saß, kam ein grauhaariger, alter Mann zu mir, guckt mir in die Augen und sagt, ich muss dir was erzählen. Gott hat mich geschickt. Und dann sagt er, ja, und was hat dieser Mann dir erzählt? Und ja, der hat mir eine Geschichte erzählt, der hat mir so ein paar Sachen erzählt und der hat mir ein Geheimnis gesagt. Aha. Und was war dieses Geheimnis? Ja, er hat mir gesagt, dass meine Füße zu den Füßen eines Hirschen oder einer Gazelle werden müssen. Er hat ihm diesen Bibelvers gesagt. Und Glenn hört sich das an und dachte, ja, du bist total verrückt. Ja. Und er dachte so, und was hat es dir gebracht? Es hat mein Leben total verändert. Wie? Ja, ich bin jetzt, sagt er, ich bin jetzt Pastor von der und der Kirche. Und er nennt die größte Kirche, ich glaube, innerhalb der Denomination, in der er war, ja, die größte Kirche von ganz Amerika. Und auf einmal guckt dieser Glenn so, wie bitte? Ja, er glaubt es ihm erst nicht, stellt sich raus, es stimmt tatsächlich. Ne? So. Er will ihn dann fragen, wie das denn gekommen ist und nach den Einzelheiten. Interessanterweise wird er von einem Kellner gerufen, er muss ins Telefon, damals gab es noch keine Handys. Und er muss ganz schnell weg und kann ihm das nicht mehr erzählen. Ein paar Monate später ist dieser Glenn in einer ganz anderen Stadt, ist er in New York, und trifft dort wieder einen ehemaligen alten Bekannten aus seiner Zeit, wo er studiert hat. Der wollte Musiker werden. Und er fragt ihn, was er geworden ist. Und er wusste, der war eigentlich die ganze Zeit arbeitslos und hat keine Stelle gekriegt. Auf einmal erzählt dieser Musiker ihm, du, ich habe da eine Stelle in diesem Orchester. Und er nennt das eines der berühmtesten Orchester in New York. Als, ich weiß nicht welches, Cello, glaube ich, oder so, ich weiß nicht, welches Instrument das war. Und er ist total fassungslos. Ja, wie ist das denn gekommen? Ja, mir ist etwas sehr Verrücktes passiert. Ich war im Zug und da kam ein alter grauer Mann zu mir und erzählte mir, dass meine Füße wie denen einer Hirsch, wie die einer Gazelle werden müssen. Und erzählte mir noch so ein paar andere Sachen. Moment mal, was erzählte dir der Typ? Ja, komm in mein Büro, dann kann ich dir das in Ruhe erzählen. Okay, sie machen sich auf in sein Büro. In seinem Büro kriegt der Typ einen dringenden Anruf und muss sofort weg. Und Glenn erfährt wieder nicht, was das bedeutet. Wieder ein paar Monate später, die Ferien sind vorbei. Er bereitet sich darauf vor, ist zurück in seine Heimatstadt gefahren, wo er dann seinen neuen Beruf als College-Professor, Professor für Literatur, antreten musste. Hat er eines Abends Langeweile und hört, dass eine sehr bekannte Autorin in der Stadt ist. Und einen Vortrag hält. Er dachte, gut, ich werde mir anhören, das ist ja mein Beruf, ne? Literatur und kreatives Schreiben, so, das waren seine Fächer, die er an der Universität unterrichtet hat. Ich werde da hingehen, mir das anhören. Und diese Autorin, keiner kannte sie, sie war plötzlich über Nacht mit einem Buch berühmt geworden, das alle Leute gefesselt hatte. Und keiner kannte sie vorher. Und sie fängt dann an, ihr Leben zu erzählen und sagt, ja, ich habe die ganze Zeit nicht abgemüht, um Bücher zu schreiben. Ich hatte nie gute Ideen. Ich habe es nie hingekriegt, bis ich auf einmal im Zug saß und ein grauhaariger alter Mann zu mir kam und sagte, Gott hätte ihn gesandt und er müsste mir etwas sagen. Und erzählte dann wieder, dass der Mann ihr gesagt hat, dass sie Füße haben müsse, bekommen müsse wie eine Gazelle. Und dieser Glenn Clark dachte schon so, okay, ich bin hier irgendwo im falschen Film. Er wollte sich sofort dies schnappen, nach dem Ende des Vortrags, aber er hat es wieder nicht geschafft. Und dann verging wieder einige Zeit und er hat es vergessen, bis er im Zug saß. Und ein alter, grauhaariger Mann zu ihm kam und sagt, darf ich mich kurz mit Ihnen unterhalten? Und dann fängt dieser alte Mann ihm seine Lebensgeschichte zu erzählen. Seine Bekehrung, wie er Gott erlebt hat. Ja. Und er denkt sich, okay, was soll das jetzt alles? Er erzählt ihm dann, wie ihm Gott begegnet ist und wie das sein Leben total verändert hat. Und am Ende sagt er ihm so, das war alles, was ich Ihnen sagen sollte. Ich werde jetzt wieder gehen. Und Glenn Clark sagt, okay, das ist eine tolle Geschichte, aber ich verstehe sie nicht. So. Und im Gehen sagt dann der Mann, denken Sie daran, Gott muss Ihre Füße wie die einer Gazelle machen. Und er wundert sich noch mehr und versteht überhaupt nichts. Ja. Und hat so ein bisschen Zweifel an seinem Verstand, nach all den Sachen. Er schreibt dann sein Buch, nach ein paar Wochen habe ich gedacht, träume ich das alles nur? Oder bilde ich mir das ein? Werde ich verrückt hier? Oder was passiert mir, dass ich überall Leute treffe, die diesen alten Mann treffen? Und okay, er vergisst das Ganze wieder. Ein Jahr später oder so macht er Urlaub auf so einer Ranch, wo dann er und seine Freunde, sie reiten mit Pferden aus. Und er freut sich total, die haben ihm ein Pferd gegeben, was schneller ist als alle anderen Pferde. Aber dann wollen sie in den Canyon reiten, auf so einen Berg, durch so ein ganz felsiges Gebirge. Und sie sagen, du kannst leider nicht mitkommen mit deinem Pferd. Weil dein Pferd war zu lange in der Stadt und hat verlernt, auf diesen Bergen zu gehen. Und er verstand das nicht so ganz. Warum? Er meinte, ja, mein Pferd ist so schnell. Ja, dein Pferd ist zwar schnell, aber dein Pferd hat das Klettern verlernt. Und dann fragt er ihn, wieso hat mein Pferd Klettern verlernt? Er sagt, normalerweise sind die Pferde so, diese Sorte Pferde waren so, dass sie haben mit ihren Vorderfüßen, haben sie geguckt, wo sie die hinsetzen können. Und wenn die Vorderfüße einen festen Ort, festen Halt gefunden haben, haben sie sind sie so gesprungen, dass die, wenn sie dann auf diese, über diese Cliffs oder über diese schmalen Vorhänge dann gewandert oder geritten sind, die sind sie immer so gegangen, und das hatten die Pferde irgendwie natürlich drin, dass die Hinterfüße genau den Platz, genau auf dem Platz gelandet sind, wo die Vorderfüße vorher schon waren. So, wenn die Vorderfüße einen sicheren Platz gefunden hatten, gingen die Hinterfüße automatisch auf diesen Platz und irgendwie wusste das Pferd, oder das ist, da setze ich meine Füße drauf, da werde ich nicht abrutschen. Und die sagt, du, dein Pferd kann das nicht mehr, es hat es verlernt. Es war zu lange in der Stadt, es ist zu lange über gepflasterte Straßen geritten. Und in dem Moment wird ihm auf einmal klar, dass das bei diesen Bergziegen genauso ist. Und dass das, bei diesem, dass das mit diesem Vers gemeint ist. In dem Moment geht ihm so ein Licht auf und er versteht auf einmal, aha, okay. Aber er weiß immer noch nicht, was bedeutet das jetzt wirklich für mein Leben? Was bedeutet das wirklich für mein Leben? Weil ich bin ja kein Pferd, ich bin ja keine Ziege. Und dann zeigt ihm Gott diese Verse aus Sprüche, die ich gelesen habe. Und noch so ein paar andere Verse. Ja. Und dann zeigt ihm Gott, worauf du mit den Augen deines Herzens schaust. Ja. Da wird dein Unterbewusstsein und deine Vorstellungskraft und all diese Dinge, dein Wille, deine Seele, all das, woraus unser unsichtbarer Mensch besteht, darauf wird er seine Hinterbeine setzen und folgen. Wenn meine Augen runtergehen und ich sehe nur alle Probleme und ich sehe nicht, wie der allmächtige Gott bereit ist, mir zu Hilfe zu kommen, so wie er David zu Hilfe kam. Wenn ich nicht sehe, wie der allmächtige Gott bereit ist, mir auf dem Berg zu helfen und dass der allmächtige Gott bereit ist, mir Füße zu geben, wie die einer Gazelle. Wenn ich nur sehe, oh, das ist ein Problem und das ist ein Problem. Jakobus sagt, wer zweifelt, kriegt wie viel? Gar nichts. Ja. Und das ist genau das Prinzip des Glaubens. Worauf ich schaue, worauf ich mich ausrichte, schaue ich auch nur auf das, was ich kann. Das ist, gemäß der Bibel, ist das absoluter Unglaube. Absoluter Unglaube. Wenn ich nur auf meine Fähigkeiten, auf meine Kraft schaue. Ja. Aber wenn ich die Füße meines unsichtbaren Menschen auf Gott ausrichte und aufhebe zu den Bergen, dann muss der Rest folgen. Es wird ein bisschen dauern, bis wir das lernen. Ja. Und der Anfang von, das ist nicht zufällig, dass Gott mir diese Sachen beibringt. Ich weiß, vor 4 Jahren fing Gott an, mir zu sagen, du musst dein komplettes Gedankenleben disziplinieren. Und ich habe es am Anfang nicht so ernst genommen, aber ich habe es, Gott hat es mir immer und immer wieder gesagt und ich habe es immer ernster und immer ernster genommen und es hat erstaunliche Auswirkungen gehabt. Ja. Es hat mir in meiner Ausbildung komplett die Angst weggenommen. Das war nur eine der Nebenwirkungen, die das gehabt hat. Und Gott hat nicht nur gesagt, du musst nicht nur deine Gedanken aufpassen, was du denkst, weil nicht alle Gedanken, die wir denken, kommen von uns. Jeder Gedanke, wo ihr euch wundert, warum denke ich das als Christ überhaupt, der kommt nicht von euch. Und der kommt wahrscheinlich auch nicht vom Heiligen Geist, sondern von irgendeinem anderen Geist. Ja. Und Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 5, wir nehmen jeden Gedanken gefangen in den Gehorsam Christi. So, und wir müssen nicht nur unsere Gedanken gefangen nehmen. Wir alle haben eine, von Gott eine Vorstellungskraft gegeben. Die Bibel bezeichnet es oft als Sinn oder Gedanken des Herzens. Wir können uns Dinge vorstellen. Und wenn wir in unserer Vorstellungskraft die ganze Zeit irgendwelche Tagträumereien haben oder Fantasien, wo wir die Größten sind, das ist, die Bibel sagt, das ist sehr böse. Das ist sehr, sehr böse. Ja. Und wir müssen gucken, was machen wir mit unserer Vorstellungskraft. Ja? Das sind, wem diese Glieder die, oder diese Werkzeuge, die Gott uns gegeben hat, oder diese Funktionen, wem geben wir sie als Werkzeuge zur Verfügung? Der Sünde oder der Gerechtigkeit? Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 4 und 5, dass wir alles, was sich selbst erhöht, bekämpfen wir. Das ist unser Kampf. So, wenn ich ständig Träume von mir habe oder Fantasien, wo ich der Größte bin, wo ich es allen Leuten zeige, wo ich der Beste bin, dann ist das ein Zeichen, dass in uns etwas sehr dreckig ist und unser Herz sehr böse ist. Ja. Und das zeigt auch, wo, worauf wir unsere Vorderfüße ausgerichtet haben, nämlich auf uns, auf das, was wir können. Und dann werden wir nicht in der Lage sein, die Berge unseres Lebens zu bezwingen. In 1. Mose 6, da sagt Gott, die Gedanken der Herzen oder das alles Sinnen und Trachten der Herzen, ich lese das mal, Gottes Zwischenfazit über die Menschheit und über die Schöpfung. Da heißt es in 1. Mose 6, Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten oder Pläne, Absichten, ja, Motive, der Gedanken seines Herzens waren allezeit nur böse. Ich weiß, die englische Bibel übersetzt das mit Imaginations, mit Vorstellungskraft. Also man kann dieses Wort mit vielen Worten übersetzen. Vorstellungskraft ist nur eins davon. Ja. So, die Menschen haben damals, Gott sagt, alle Gedanken waren böse von den Menschen. Die ganze Vorstellungskraft, ihre Motive, ihre Absichten waren böse. Und dann sagt Gott weiter, ein paar Verse sagt Gott weiter, in Vers 12, und Gott sah die Erde an, in Vers 11, aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Gewalt. Frevel steht in einigen Übersetzungen. Die wörtliche Übersetzung ist Bosheit, Gewalt, Tat. Ja, Frevel ist ein altes Wort dafür. Die Erde war verdorben und erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf der Erde. Und die Menschen haben, Gott guckt sich die Menschen an und er sagt ein Urteil, er sagt, es ist vorbei. Die Menschen haben sich total ruiniert. Wodurch? Wie ist Gott zu diesem Urteil gekommen? Gott hat sich die Gedanken und Absichten der Herzen angeschaut. Gott hat nicht geguckt, was machen die Menschen. Gott guckt auf die Gedanken und sagt, dieser Mensch ist völlig verdorben. Ja. Und das war ein Resultat der bösen Gedanken und der verdorbenen Fantasien und der verdorbenen Vorstellungskraft, dass die Erde voller Gewalttat war und dass die Leute sich alle gegenseitig umgebracht haben. Das war nur eine Folge davon. Und interessanterweise sagt Jesus zu ein paar Jüngern, kurz bevor der Sohn des Menschen wiederkommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Wie in den Tagen Noahs. Ja. Und es ist ehrlich gesagt, egal, ob wir Christen sind oder ob wir uns Christen nennen oder nicht, wenn wir alle möglichen bösen Gedanken und Fantasien in unserem Kopf zulassen, dann werden wir genauso enden wie diese Leute. Ja. Und, ja, okay, ich will nicht, man kann da noch mehr zu sagen, gerade zu der Vorstellungskraft. Das ist ein Thema, über das so gut wie nie gepredigt wird, wo die Bibel aber erstaunlich viele Verse zu sagen hat. Ja. Unsere Seele ist ein sehr kompliziertes Ding oder Organ oder Wesen, wie auch immer soll ich sagen. Und es hat viele Bereiche. Ja, unsere Seele, die Bibel sagt, dass unsere Seele aus vielen Bereichen steht, aus dem Gewissen, aus der Vorstellungskraft, aus dem Willen, aus den Gefühlen, aus den Gedanken. Das gehört alles zu dem Bereich der Seele. Und es gibt da noch ein paar Sachen. Ja. Und die Bibel hat sehr viel dazu zu sagen. Und wenn dann David so ein, wenn dann in den Psalmen so ein Ausdruck steht, Gott wird auch unsere Seele bewahren. Das bedeutet auch, dass Gott uns vor all diesen negativen Dingen bewahren wird, weil sie werden alle mit uns etwas ausrichten. Aber wenn wir wirklich glauben, im Glauben leben wollen, und im Glauben leben ist nichts anderes, als dass wir mit den Augen unseres Herzens unsere Füße auf den Felsen setzen. Wo wir wissen, da werden wir nicht ausrutschen. Ja. Und dann müssen unsere Hinterbeine, und was sind unsere Hinterbeine? Ja. Wenn unsere geistlichen Füße klettern lernen, wenn wir uns zum Beispiel entscheiden mit unserem Willen, wir wollen Gott glauben, wir wollen, dass unser Wille eins wird mit dem Willen Gottes. Ich möchte das wollen, was Gott will. Okay. Gott will zum Beispiel nicht, dass ich böse, perverse Gedanken und Vorstellungen habe. Das möchte Gott nicht. Ich kann jetzt eine Entscheidung treffen. Ich möchte meinen Willen eins machen mit dem Willen Gottes. Ich möchte in Reinheit leben und mein unsichtbarer Mensch soll rein sein. Okay. So, jetzt kommt ein böser Gedanke oder bin ich in Versuchung? Ja? Meinen Willen habe ich darauf ausgerichtet. Ein Teil meiner Vorderfüße habe ich auf den Felsen gesetzt. Was mache ich jetzt? Vertraue ich Gott? Setze ich all mein Vertrauen in Gott, dass er mir die Kraft gibt, diese Versuchung zu überwinden? Oder schaue ich auf mich selber? Ach, ich habe letztes Mal auch versagt. Wahrscheinlich werde ich dieses Mal wieder versagen. Das bedeutet, dass wir keine Füße wie Gazellen haben. Aber wenn wir mit allem unserem Inneren, was uns bewusst ist, ja, viele Dinge, die in uns sind in unserem Unterbewusstsein und können wir nicht direkt steuern. Aber wenn wir die Dinge, die wir bewusst steuern, sind, das sind unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, ja, unsere Gefühle können wir zum Beispiel nicht direkt beeinflussen. Aber wir können uns entscheiden, was wir denken. Wir können Willensentscheidungen treffen. Wir können uns entscheiden, welche Vorstellungen, Bilder, Fantasien wir im Kopf haben. Das sind die Dinge, das sind unsere Vorderfüße. Ja. Und die Dinge, die wir nicht beeinflussen können, unsere Gefühle, das gesamte Unterbewusstsein und alles, was dazu gehört, das können wir nicht direkt beeinflussen. Kein Mensch kann das. Ja. Aber das sind die Hinterbeine, die werden folgen. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht müssen sie es ein bisschen lernen. Aber wenn wir all das, was wir bewusst haben, unsere Gedanken gefangen nehmen, unser Gedankenleben disziplinieren, sodass unsere Gedanken mit dem Wort Gottes übereinstimmen, dass unsere ganzen Fantasien, Vorstellungen und Träumereien mit dem Wort Gottes übereinstimmen und dass unser Wille mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Wenn wir das tun, dann haben wir unsere Vorderfüße auf den Felsen gesetzt. Und wenn wir das durchziehen, werden unsere Hinterfüße irgendwann lernen zu folgen. Und dann wird es irgendwann so sein, dass wir Füße durch das Leben gehen mit Füßen wie einer Gazelle, die wirklich klettern können über alle Berge und Probleme des Lebens. Ja. Das ist das Geheimnis, was dieser Mann da entdeckt hat. Und es scheint so, wenn man sich das Leben von David anguckt, dass David das auch irgendwie wusste. Es ist erstaunlich, wenn man sich die Psalmen dann durchliest. David hat ein Problem. Und David tut ja nicht so, als ob das Problem nichts wäre oder so. Es war ein wirkliches Problem. Und David schreit wirklich zu Gott. Wenn man sich dann in den Psalmen die Gebete anliest, sehr oft fangen die Gebete mit Verzweiflung an. Und dann liest man weiter. Aber auf einmal kommt so ein Bruch in dem Gebet. Und David fängt an zu preisen und zu danken. Und das Gebet endet komplett, der Psalm endet komplett anders, als er angefangen hat. Ja? Was ist da passiert? David hat all seine Probleme vor Gott gebracht. Er hat sich entschlossen, auf Gott zu vertrauen, Gott zu glauben. Glauben ist nur ein anderes Wort dafür. Das, was ich jetzt erklärt habe, ist nichts anderes, als wie Glaube ganz praktisch und konkret im Alltag aussieht. Ja? Dass ich meine Gedanken, meine Vorstellungen, mein Wille mit eins mache und auf den Felsen Jesus Christus stellen. So, und dann kommt der Bruch und auf einmal dankt David Gott schon, bevor er überhaupt weiß, dass Gott, bevor es überhaupt eingetroffen ist. Aber in so vielen Psalmen können wir dann lesen, wie David Gott dankt, danke, dass du mich erretten wirst, du wirst mich aus dem Schlamm ziehen. Ein Beispiel, Psalm 40, das haben wir, können wir mal lesen. Es gibt jetzt noch viele Verse, die ich euch unterschlagen habe, aus Zeitgründen. Psalm 40 fängt so an. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Und wenn jemand am Schreien ist, hat er ein Problem. Und dann heißt es in Vers 3, er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm, und was kommt jetzt? Und stellte meine Füße auf einem Fels und machte meine Schritte fest. Und was kommt als nächstes? Und er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Wohl dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht zu den Aufgeblasenen wendet. Ja, hier haben wir eine genaue Beschreibung. Ja, David schreit mit all den Problemen und dann sagt er, Gott zieht mich heraus und setzt mich auf den Fels, auf den Berg. Und dann macht er meine Schritte fest. Und dann, als nächstes, kann ich Gott loben und danken. Okay, Jesaja 52, wir kommen. Ich versuche das Ganze jetzt abzuschließen. Ich weiß nicht, wie schnell mir das gelingt. Jesaja 52, Vers 7. Nee, nicht Vers 7. Doch, Vers 7. Okay. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Wir haben das gesungen, ja, wir haben diesen Vers gesungen. Erst in unser letztes Lied, was wir gesungen haben. Wie lieblich sind, man freut sich über diese Boten, die diese Friedensbotschaft bringen. Und was für eine Botschaft, was kennzeichnet diese Boten? Hier steht, sie sind auf den Bergen. Ja. Hier spricht es von Leuten, die sind auf den Bergen. Die sind nicht im Tal der Probleme, die stecken nicht im Tal der Niedergeschlagenheit und Enttäuschtheit und Bitterkeit fest. Sie sind auf den Bergen. Und was ist ihre Botschaft? Dein Gott herrscht als König. Das ist die gleiche Botschaft, die Petrus den Leuten bei Pfingsten verkündigt hat. Gott ist auferstanden zu Rechten des Vaters und regiert. Und das ist der Beweis dafür. Petrus war jemand, an Pfingsten war Petrus jemand, der auf dem Berg war. Der auf dem Berg war. Und Petrus war so ein Freudenbote. Ja. Und hier heißt es, lieblich sind die auf den Bergen. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Jemand, der im Tal der Probleme steckt, er wird nie sagen, Gott herrscht als König. Weil es ist die Wahrheit, Gott herrscht als König. Und selbst wenn der Teufel uns angreift, Gott hat es zugelassen, dass er das macht. Und jedes wenn Gott wirklich allmächtig ist, dann ist jedes Problem, durch das wir gehen, hat er zugelassen. Wenn er wirklich herrscht. Könnt ihr das sehen? Ja. Und das bedeutet, dass wir können nicht die Schuld bei den Leuten suchen. Wenn wir anfangen, die Schuld bei irgendjemand anderem zu suchen für die Probleme, die wir haben, unser Lehrer ist schuld, unser Chef ist schuld, wer auch immer ist schuld, oh, wisst ihr, wo wir dann enden werden, wenn wir das durchziehen, wenn wir diese Logik weitergehen, wir werden irgendwann sagen müssen, naja, Gott ist schuld, weil er hat ja alles zugelassen. Ja. Interessanterweise musste diese Art zu argumentieren, musste der Mensch nicht lernen. Adam, kein Mensch hat ihm das beigebracht, aber Adam sagt, die Frau ist schuld, die du mir gabst. Er gibt der Frau die Schuld und er gibt letzten Endes Gott die Schuld, weil Gott hat sie ihm gegeben. So, Gott hat euch in euer Leben gestellt und Gott hat alle unsere Umstände zugelassen, in denen wir stecken. Und Gott hat sie nicht nur zugelassen, Gott hat auch alle unsere Umstände perfekt so arrangiert. Und wir haben keine Ausrede. Wisst ihr, David hatte nicht das beste Elternhaus. Und David hatte nicht die besten Umstände. Aber David hatte wahrscheinlich ein besseres Leben als die meisten von uns. In all den Problemen, die er so hatte und die er gemeistert hat. Ja. Die Füße der Freudenboten. Diese Botschaft, dass Gott herrscht, kann nur jemand verkünden, der auf dem Berg ist. Wenn jemand im Tal der Probleme ist, naja, aber Gott regiert ja irgendwie, kein Mensch glaubt dem, dass Gott regiert. Ja. Jemand, der völlig bedrückt und niedergeschlagen und überwältigt von seinen Problemen ist und der kein Glauben hat, kein Mensch wird ihm glauben, wenn er so eine Freudenbotschaft, oh ja, siehe, ich verkündige euch große Freude. Ja, ich krieg's ja selber nicht hin, aber es steht ja irgendwo in der Bibel und so. Ja, kein Mensch glaubt dem. Diese Botschaft, dass Gott als König herrscht, die können wir nur verkünden, wenn wir auf den Bergen stehen. Und dann geht die Botschaft weiter. Ja. Dein Gott herrscht als König. Da ist die Stimme deiner Wächter. Sie werden ihre Stimme erheben und miteinander jauchzen. Denn mit eigenen Augen werden sie es sehen, wenn der Herr wieder nach Zion kommt. Ihr Trümmer Jerusalems, freut euch und frohlockt miteinander. Denn der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden. Und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Das klingt nicht nach Depression. Das klingt eher so wie ein gewaltiger, allmächtiger Herrscher und König, der in ein Land kommt und alle müssen sich ihm unterwerfen. Und keiner kann ihm widerstehen und keiner wagt es, ihm zu widersprechen. Weicht, weicht hinaus, geht hinaus von dort, rührt nichts Unreines an, geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt, geht aber nicht hastig davon. Und eilt nicht wie Flüchtlinge hinweg, denn der Herr zieht vor euch her und der Gott Israels ist eure Nachhut. Interessant, ja? Beim Passamal, beim Passafest, mussten die Israeliten in Eile ausziehen. Passa bedeutet eilig, hastig. Aber hier, sagt Gott, hier wird sich keiner beeilen. Absolut souverän. Und er wird kommen und er wird herrschen. Das ist die Botschaft. Die kann nur jemand verkünden. Und das kann nur jemand wirklich sehen, wenn er auf den Bergen ist. Wenn er über den Dingen steht. Jemand, der im Tal der Probleme fest gefangen ist, der wird das nie sehen können. Der liest diese Verse und sagt, was, das ist irgendetwas in ferner Zukunft, was vielleicht mal irgendwann passieren wird, das ist absolut unmöglich. Sowas, damit wird so eine Person nichts anfangen können. Ja. Aber das ist eine triumphale Rückkehr des Königs, der, wo keiner ihm widerstehen kann. Und Jesaja 40, Vers 9, als letztes. Da heißt es, steige auf einen hohen Berg, o Zion. Steige auf einen hohen Berg, o Zion. Und wir wissen von Hebräer 11, was Zion ist. Ja. Wir sind ein Teil von Zion. Wenn wir wirklich zu dem Leib Christi hören und wenn wir wirklich wiedergeboren sind, dann sind wir ein Teil von Zion. Die Gemeinde ist ein Teil von Zion. Das sagt der Hebräerbrief sehr deutlich. Ja. Die Festversammlung der Heiligen ist Zion. Steige auf einen hohen Berg, o Zion. Das klingt nicht nach einer Gemeinde, die von Problemen überwältigt ist und die sich selbst zerfleischt und die deprimiert ist und die traurig ist. Steige auf einen hohen Berg. Ja. Da braucht man Füße einer Gazelle, um darauf zu kommen. Das wird anders nicht klappen. Steige auf einen hohen Berg, o Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Oh, klingt so ähnlich, wie was wir gerade eben gelesen haben. Wir steigen auf, die Gemeinde soll auf einen hohen Berg steigen und von dort eine frohe Botschaft verkündigen. Erhebe deine Stimme mit Macht, o Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Ein lebendiger Beweis. Siehe, Gott, der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit den Waagschalen? Das klingt wie eine Person, die so gewaltig ist, dass sie die Erde schaffen kann. Ja. Wer hat den Geist des Herrn ergründet? Wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese, dass er Einsicht lehrte und ihm, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Inseln wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht ihm nicht zum Brennholz und sein Wind genügt nicht zum Brandopfer. Wenn das nicht der Heilige Geist geschrieben hätte, könnte man meinen, der Prophet würde übertreiben. Ja. Weil diese Bilder, die hier benutzt, um die Allmacht Gottes und Gottes Herrschaft und Gottes Souveränität zu zeigen, die sind so übertrieben für uns. Aber es muss die Wahrheit sein. Es ist die Wahrheit. Alle Völker, Vers 17, alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Ja, als Nichtigkeit. Und hier ist das Wort Tohu. Das ist dasselbe Wort wie in 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang war die Erde wüst und leer. Wüst. Da ist gar nichts. Sie gelten ja als Nichtigkeit. Als Wüste, Einöde gelten sie ihm. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild, das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und silberne Ketten daran. Wer aber zu arm ist, und dann geht das so weiter, er macht sich lächerlich über die Götzen. Dann in 21 heißt es, wisst ihr es nicht, hört ihr es nicht, ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden, habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind. Der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Vers 26. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen. Er, der das Heer abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Warum sprichst du denn Jakob und warum sagst du Israel, mein Weg ist verborgen von dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Jakob, Israel, warum bist du da im Tal der Probleme? Warum kannst du nicht sehen, wie mächtig dein Gott ist? Warum hebst du deine Augen nicht auf zu den Höhen? Und warum gehst du nicht auf den Berg rauf, um dies alles zu verkündigen? Ja? Und ihr wisst, was Jakob am Ende seines Lebens gesagt hat vor Pharao? Das ist kein Zufall, dass hier Jakob steht. Als Jakob am Ende seines Lebens, wisst ihr, was sagt Gott über Jakobs Leben? Jakob habe ich geliebt. Jakob war mein Auserwählter. Um Jakob habe ich mich besonders gekümmert. Oh, was sagt Jakob über sein Leben? Ja, Pharao, ich hatte ein schweres und hartes Leben und viel Leid und viel Trübsal und mir ging es nicht so gut und meine Söhne haben mir Stress gemacht die ganze Zeit. Weiß jemand, wo das steht? Ich habe den Vers vergessen. Irgendwo Anfang 2. Mose oder Ende von 1. Mose muss das stehen. Ja. Ich glaube auch Ende von 1. Mose. Wo Josef die nach Ägypten zurückgeführt hat und er dann vor dem Pharao ist.
1. Mose 47.
Okay.
Und ich glaube Vers 9.
Alles klar. Ja, danke schön. 1. Mose 47, Vers 9. Jakob sprach zum Pharao, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Und das ist kein gutes Zeugnis von Jakob. Ja. Und Jakob war viele Jahre seines Lebens depressiv, weil er ständig Josef hinterher getrauert hat. Das steht ein paar Verse vorher, jetzt können wir das deutlich nachlesen. Und erst als die Nachricht kam, dass Josef lebt, wollte Jakob das nicht glauben. Ja. Erst als er die Wagen sah, die Josef dann von Ägypten zurück mitgeschickt hat und all die Ausrüstung, da kam er aus seinem Tal der Probleme wieder raus. Aber hier sagt er dem Pharao ein schlechtes Zeugnis. Er, der Auserwählte Gottes, sagt dem Pharao, naja, mein Leben war nicht so toll. Aber Gott sagt zu Jakob und zu dem geistlichen Jakob und zu dem geistlichen Israel, was wir sind, was Paulus ja sagt, und zu Zion, zu der Gemeinde, sagt Gott, geh auf den Berg rauf und verkündige, dass Gott absolut der Herrscher ist und dass er zu Rechten des Vaters sitzt und dass alle Völker sich ihm unterwerfen müssen und dass alle Feinde zum Schemel seiner Füße werden und dass Gott überhaupt keine Depression hat und er herrscht und alle Völker sind nichts vor ihm und alle Richter und alle, die auf Erden Macht haben, sind nichts vor ihm. Warum sprichst du denn Jakob und sagst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Gott sorgt nicht dafür, dass ich Recht habe. Weißt du das denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erden geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Vater im Himmel, vergib uns, wo wir unsere Augen nicht aufgehoben haben und wo wir nicht zu dir aufgeschaut haben, von woher uns Hilfe kommt. Vergib uns, wo wir auf unsere Augen zu Boden gerichtet haben, auf all die Probleme und wo wir nur auf das geschaut haben, was wir können. Vergib uns das und vergib uns all die Denkweisen und all die Vorstellungen und all diese Einstellungen und Herzenshaltungen, die sich daraus entwickelt haben im Laufe der Jahre, dass wir unsere Augen nie aufgehoben haben. Vergib uns all diese negativen Absichten und Haltungen, die in uns entstanden sind und die sich weigern, auf den Berg zu klettern und die am liebsten vor jedem Berg weglaufen und sich verkriechen wollen. Vergib uns das, Herr. Wir haben es wirklich nötig, dass du uns Füße gibst wie die einer Gazelle, weil das ist die einzige Art und Weise, wie wir ein Zeugnis sein können in dieser verdorbenen Welt. Und es ist die einzige Art und Weise, wie wir auf dem Berg stehen können und für alle verkünden können, Gott regiert als König. Und wir wollen das wirklich sagen, dass du als König regierst. Wir wollen aufhören, auf uns selber zu schauen. Wir wollen aufhören, dass wir uns nur um uns selbst drehen. Und wir wollen das anerkennen, dass du zur Rechten des Vaters sitzt, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast. Und dass du wartest, bis alle Feinde zum Schemel deiner Füße werden. Und du hast nicht die Geduld verloren und bist nicht ungeduldig und du hast auch nicht aufgegeben, wie einige das meinen oder sagen, es wird sowieso alles so bleiben, wie es ist. Petrus nennt diese Leute Spötter, sondern du wartest und gibst allen Menschen Raum zu Buße. Aber wir wissen, dass du kommen wirst mit deinen Heiligen. Und dein Werk wird vor dir hergehen, haben wir gerade gelesen. Und du wirst die ganze Erde richten. Und du wirst alle Feinde besiegen und dir unterwerfen. Und so wie du zornig gewesen bist, wegen dem, was die Feinde David angetan haben, wir wissen, dass du auch genauso zornig und traurig bist, wenn deine Feinde uns etwas antun. Jeder Vater ist traurig, wenn seine Kinder leiden müssen. Und wir wissen auch und wir glauben auch, wir wollen unseren Verstand und unseren Willen fest darauf ausrichten, dass alle Dinge, die uns in unserem Leben passieren und alle Umstände, durch die wir jetzt gerade gehen, dass du sie siehst und dass du sie zulässt und dass du uns diese Probleme als Möglichkeiten gibst, unsere Füße zu trainieren, dass wir es lernen zu klettern. Danke für all die Umstände und für all die Schwierigkeiten, die du zugelassen hast, allmächtiger Gott. Vergib uns, dass wir uns geweigert haben, zu klettern zu lernen. Und dass wir dir nicht geglaubt haben werden, dass du uns fähig machen wirst, auf diese Berge rauf zu klettern und über diese Probleme hinwegzusteigen. Und wir hoffen vielleicht insgeheim, dass du irgendwie auf den Knopf drückst und wir plötzlich Hirschfüße haben und plötzlich klettern können. Aber das ist nicht dein Weg, Gott. Du möchtest, dass wir es lernen. Und danke, dass du uns unser Leben so arrangierst, dass wir es lernen können. Du regierst als König. Du regierst als König und wir wollen das verkünden. Du hast keine Depression, Gott. Du hast keine Depression. Und für unsere ganze Gemeinde und für den Weg, den wir gehen wollen und für das, was wir von dir erwarten, wir vertrauen auf dich, Herr. Und wir sagen, unsere Kraft kommt von dir. Und wir heben unsere Augen auf zu dir. Und wir wissen, unsere Hilfe und all unsere Hoffnung kommt von dir. Und wenn du nicht eingreifst, dann sind wir genauso verloren wie ein David, der auf einen Löwen oder auf einen Goliath zurennt. Lass uns das nie vergessen. Ohne deine Hilfe sind wir nichts. Aber wir vertrauen darauf und wir wissen, du bist kein Mensch, dass du lügen wirst. Und auf alle deine Verheißungen ist ein Ja und ein Amen. Und wir setzen unseren ganzen Willen darauf. Und wir setzen die Füße unseres Verstandes darauf, dass du uns beistehen wirst. Und dass du uns nicht im Stich lassen wirst. Und dass du der Hüter Israels bist, der nicht schläft und nicht schlummert. Das Volk Israel hat dir vorgeworfen in der Wüste, dass du ihre Kinder zum Raub geben wirst. Dass du zulassen wirst, dass ihren Kindern was Böses passiert. Und wir sagen dir, wir glauben dir, dass du auf uns und auf unsere Kinder aufpassen kannst. Und du wirst nicht zulassen, dass unsere Kinder zum Raub gegeben werden. Du wirst nicht zulassen, Gott. Du hast die Kontrolle. Und im Psalm 2 heißt es, du lachst und du spottest über alle Herrscher und über alle Völker, die sich gegen dich auflehnen. Du lachst ihrer und du spottest. Und du wirst sie alle vernichten. Alle, die gegen dich rebellieren und dir ungehorsam sind. Und wir wissen, wir vertrauen darauf. Wir wissen, dass es so kommen wird. Danke, Vater. Danke, dass du ein allmächtiger Gott bist. Und dass du keine Depressionen hast. Und wir loben und preisen dich dafür. Gib uns die Gnade, dass wir ab heute erkennen, dass du unsere Probleme und unsere Umstände zulässt. Und hilf uns, dass wir unsere Augen aufheben können und es als Möglichkeiten sehen können, unsere Füße zu trainieren. Dass wir es lernen, mit dir zu klettern.